Bist du süchtig nach neuen Projekten und kreativen Ideen? Dann bist du hier genau richtig. Denn wir sind projektabhängig. Projektabhängig. Der Podcast über Erfolge, Werte und Stories in der Kreativbranche. Mit Michael March und Jordi Breu.
Tatsächlich heute nicht mit Michael March, sondern andersrum mit dem werten Kollegen Dennis. Ich darf mich aus dem Urlaub zurück begrüßen. Tatsächlich war es die letzten zwei Folgen ja nicht anwesend. Michael und Dennis haben für sich jeweils die Folgen aufgenommen. Super spannende Themen, also es lohnt sich auf jeden Fall da nochmal reinzuhören. Ich persönlich bin jetzt wieder am Start. Dafür ist der Michi heute leider zeitlich schon eingeplant. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir die Folge mit dem Dennis aufnehmen. Heute gibt's auch wieder ein sehr, sehr spannendes Thema, das sicher viele Kreative, aber auch Arbeiter und Arbeiterinnen in der Technikbranche betrifft. Wir gehen da jetzt gleich näher drauf ein. Ich werde jetzt direkt mal Punkt 8 Uhr den Dennis auf dem Handy anrufen und dann starten wir auch gleich direkt rein.
Hallo.
Morgen Dennis, grüß dich.
Guten Morgen.
Wie geht's dir?
Geht, muss.
Super. Bist du fit, Dennis? Wann bist du aufgestanden heute?
4:30 Uhr, wie immer.
Was? Okay, die Info ist jetzt neu für mich. 4:30 Uhr.
4:30 Uhr, ja. 4:30 Uhr beginnt mein Tag. Mein täglicher Tag, den ich mir selber als Routine festgelegt habe, ja.
Ja, Wahnsinn. Und das sowohl im Sommer als auch im Winter.
Ja, genau. Im Winter wird es ein bisschen schwieriger, muss ich dazu sagen. Wenn da quasi die Sonne noch nicht steht, muss man sich am Anfang noch ein bisschen rausquälen. Aber ja. Körper ist eine Maschine und du kannst trainieren. Als eine Maschine.
Nee. Deswegen, hey Dennis, nee. Schreiberbuch bitte. Schreiberbuch. So voll das motivationsgeladene Buch, so wie du deinen Körper hackst und so.
Und du machst aber den Influencer-Vertrieb, ja?
Ich mache den Influencer-Vertrieb. Ich stelle mich dann vor die Kamera und sage, hey Leute, ich habe hier ein mega gutes Buch für euch, das euer Business auf jeden Fall bereichert. Jetzt mit dem Code Jordi15, 15% auf alle Bestellungen.
Ja, okay. Nee, okay, das ist ein Deal. Das hört sich für mich gut an. Das machen wir so. Nee, aber ist wirklich so.
Ja, krass. Also ich hab das tatsächlich im Sommer geschafft, dass ich so um 6 Uhr aufstehen konnte, damit ich halt vor der regulären Arbeitszeit noch ein bisschen was tun konnte. Aber jetzt merke ich so im Herbst und Winter, wenn es draußen dunkel ist, es ist total kalt, wenn man aus dem Bett schon aufsteht. Also sobald die Bettdecke weg ist, friert es einen wie am Nordpol. Das ist Wahnsinn. Ja. Und ich schaffe es halt einfach sehr, sehr selten, dass ich dann um diese Uhrzeit wirklich aufstehe. Also da muss ich wirklich noch dran arbeiten.
Naja gut, 4:30 Uhr ist, also meine Mutter sagt ja immer oder sagt die ganze Zeit, ich bin nicht mehr ganz sauber. Aber letztendlich ist es ja, wenn man es nur logisch betrachtet, verschiebe ich einfach meinen Tag ein bisschen nach früher und gehe aber natürlich auch dann früher ins Bett. Also das ist der einzige Unterschied. Man verschiebt einfach nur seinen Zeitblock, den man täglich hat, einfach nach vorne.
Ja gut, das stimmt, ja. Ja, fehlt nur noch, dass du irgendwie dann direkt nach dem Aufstieg kurz Eis badest und so. So 15, ja, also, 20 Minuten Eisbaden.
Also aktuell ist es nicht so, dass ich quasi ins Fitnessstudio, sonst gehe ich eigentlich immer die erste Stunde in ein kleines Fitnessstudio und dann beginnt mein Arbeitstag. Also das ist so die Routine, die ich mir eigentlich so zurechtgelegt habe. Und man merkt es aber dann quasi auch wieder, dass man einfach wieder der Arbeit hinterher springt und dann sagt, ah komm, heute gehst du nicht ins Fitnessstudio, fängst gleich an zu arbeiten. Aber das rächt sich dann irgendwie. Das kannst du ein paar Tage durchziehen, auf Wochen, aber dann rächt sich's wieder, weil einfach dann so ich würde es jetzt mal einfach vulgär, die Fuck-Off-Methode hast, weil du dann einfach selber total negativ geladen bist.
Ja.
Brauchst du irgendwas, um den Kopf wieder frei zu bekommen. Also mir geht es zumindest so.
Ja, das stimmt. Ja, bei mir ist es so der Radsport, der fordert mich und da kann ich halt alles rauslassen. Das ist wirklich, also jeder hat so seinen eigenen Rhythmus seinen eigenen Weg, wie er da irgendwie Druck ablässt, das ist ziemlich cool. Also.
Aber jetzt hätte ich mal persönliche Frage. Wenn du jetzt quasi Radsport ist quasi deine Leidenschaft oder da bist du, gehst du auf.
Ja.
Was treibt dich dafür an zum Radfahren? Weil ich finde es nicht. Also ich mache auch mein Ausdauer quasi auf dem Stepper oder auf dem Spinner oder auf dem Laufband. Aber jetzt irgendwie aufs Fahrrad und dann 30 Kilometer irgendwie so runterzureisen, was oder wie kann ich mein Mindset so verändern, dass ich dann auch wenigstens mal in den Genuss kommen könnte? Weil ich sage dann so nach 20 Minuten, ah nee, jetzt habe ich gar keinen Bock mehr.
Hm. Ja, also tatsächlich für mich, ich fahre schon seit Kindestagen an, fahre ich auf dem Rad, war früher täglich, also monatlich 500 Kilometer war ich mit dem Rad unterwegs, weil ich halt in die Arbeit gefahren bin zum Einkaufen, zum Ferienjob, zum Skaten, egal wohin sie mich verschlagen hat, ich bin mit dem Radl gefahren. Für mich war das da aber zu dem Zeitpunkt immer nur Mittel zum Zweck. Ich hatte auch dementsprechender Standardfahrrad, so ein Cityrad, und es war jetzt auch nicht unbedingt spannend für mich oder so eine Leidenschaft für mich. Es war halt einfach nur Fortbewegungsmittel. Aber die Sportart hat sich dadurch erst zu einer Leidenschaft entwickelt, als ich ein Rennrad bekommen habe oder als ich mir ein Rennrad angeschafft habe. Und was mich da persönlich reizt oder was mich da immer wieder motiviert, ist diese Geschwindigkeit tatsächlich und tatsächlich auch das Bergauffahren. Also sich so in einen Flow und in einen Rhythmus zu begeben, dass du eine konstante Geschwindigkeit über einen längeren Zeitraum und über längere Distanz hältst, das ist dann wie so dieser typische Flow-Moment, den du auch beim Laufen hast. So irgendwann schaltet so dein Gehirn auf Autopilot und du bist einfach nur im Element und konzentrierst dich darauf, dass du richtig atmest, dass du die konstante Trittfrequenz hältst und so. Also das ist so für mich das, was dann immer so dieses Glücksgefühl auslöst. Und natürlich gibt es dann auch ganz viele andere Faktoren, so die Landschaft um einen herum, die Aussicht, die frische Luft, die Musik, die dann im Ohr ist, die motiviert. Also ganz viele verschiedene Sachen. Okay. Kürzlich war ich auf Mallorca 2 Wochen im Urlaub und da konnte ich es mir rausnehmen, dass ich einen Tag Rennrad fahre auf Mallorca, und das ist halt ein Traum. Also wirklich Berge, Gebirgsketten und so weiter, die du halt da hast, volles Programm, Anstiege, die alles von deinen Schenkeln fordern, was geht. Also das ist wirklich krass. Und wenn du dann wirklich oben am Berg ankommst und du bist komplett durchnässt, bist außer Atem, aber du hast dieses Erfolgserlebnis, dass du jetzt diesen Berg hochgekommen bist, das ist halt so unbezahlbar. Und ja, das ist so meine Motivation tatsächlich. Also ich glaube, auch diese Geschwindigkeit ist etwas, was viele reizt, weil klar, wenn du jetzt total langsam unterwegs bist und dann 30 Kilometer fahren musst, irgendwann nervt es sich. Aber wenn du so richtig gute Geschwindigkeit drin hast, dann ist es einfach so ein cooler Rausch, den du da hast.
Aber E-Bike ist für dich dann keine Option?
Nee. Okay. Also erst mit 65 oder 70.
Zum Rentenalter.
Ich finde, E-Bikes sind nur gerechtfertigt für körperlich beeinträchtigte Menschen und für ältere Menschen. Aber junge Leute sollten kein E-Bike fahren.
Okay. Das ist mein Statement. So.
Ja, total eigen in der Wahrnehmung. Aber ja, ich finde es halt ein bisschen schade, weil ich habe zum Beispiel einen Kollegen im unmittelbaren Freundeskreis, der ist jünger wie ich, also der ist 25 oder 26, und der hat sich jetzt ein E-Bike zugelegt. Und wenn ich den mal frage, so ja, magst du mal da mitfahren, da geht's schön bergauf und so weiter, sagt er, ja, grundlegend mitfahren schon, aber so bergauf mag ich jetzt nicht. So, obwohl er ein E-Bike hat. Und ich denke so, was ist denn das? Also, das ist ja mal Faulheit pur. Also, was soll das?
Okay.
Aber gut, ja, wie er mag. Du, Dennis, du hast für heute ein total spannendes Thema ausgesucht. Da geht es um Entwickler und Designer und die konstruktive Zusammenarbeit oder ob es da nur um Pixelschubsen geht. Magst du mal vielleicht kurz erläutern, wie du auf das Thema gekommen bist, ob dich das gerade jetzt in deinem Arbeitsprozess gerade beschäftigt oder was hat dich zu dem Thema gebracht?
Das Thema ist ja irgendwie immer präsent. Also ich krieg oder beziehungsweise immer wieder mal kriege ich den Anruf, entweder direkt vom Kunden und dann, hey, er hätte gern hier aktuelles Beispiel, zum Beispiel ein Testimonial-Slider. So Kundenstimm-Slider. Und es wäre cool, wenn das so und so funktioniert. So, in erster Linie sehe ich mich aber nicht als Designer. Also ich gucke mich da zwar um auf den ganzen Inspirationsseiten und neues Webdesign, CSS, Design Awards etc. Und gebe dann auch meine persönliche Empfehlung ab, würde aber nie dem Designer das Kreieren absprechen und sagen, hey, ich kann das besser wie du, weil würde ich mich nie veranlagt sehen, weil ich einfach sehe, dass Designer hat ein ganz anderes Feedback. Der ist ein bisschen kreativer wie ich. Ich sitze in meinem Tunnel und kann mir meinen Kopfhörer aufsetzen und schreibe meine Zeilen von Code, binären Code oder was auch immer runter. Und denke einfach, dass es ein Designer, der mit Usability sich auskennt und die technischen Faktoren irgendwo auch kennt, bessere Ergebnisse liefert wie ich. Das ist mal so quasi, was aktuell der Fall ist. Und jetzt ist aber immer, was immer wieder auffällt, ist quasi, dass teilweise ein Designer sich selber verwirklichen möchte zum einen, denn aber quasi den Kunden dann irgendwie nicht versteht, der dann aber den einfachen Weg über mich gibt, wo ich dann sage, ja, okay, wir können es so und so machen, schicken ein Exempel raus, ein Beispiel, und sagt, ja, das gefällt mir, können wir umsetzen. So, dann ist es aber irgendwo so eine Frickelwerkstatt und der Designer zu Recht dann irgendwo teilweise auch angepisst ist.
Ja, das stimmt.
Es gibt auch wieder so Projekte, wo das Design soweit vorgegeben ist, im Responsive-Bereich und auch quasi im Desktop-Bereich, sitzt man so rum und dann geht es wirklich, man muss es so verstehen, also ich bin dann irgendwo, wenn ich es umgesetzt habe, passt es so und dann ist es quasi, was weiß ich, 30% linke Seite, 50% rechte Seite, dann ist es für mich fixed. Und dann gibt es aber diese, sag ich mal, Pixelschubser, Grafiker, die dann wirklich mit der Lupe über den Bildschirm gehen und sagen, guck mal, da musst du noch einen Pixel nach links. Dann sage ich, ich sehe das nicht, ist ja eigentlich Pups. Nee, das muss noch einen Pixel zurück. Wo ich dann halt teilweise auch ein Projekt hatte in der Vergangenheit, wo ich den Screenshot genommen habe von dem Grafiker und als Hintergrund gelegt habe und dann wirklich Pixel genau hingeschoben habe, dass der Grafiker nur zufrieden ist.
Wahnsinn.
Kennst du das? Und das ist halt teilweise immer wieder so eine Challenge, nicht irgendwie völlig auszurasten, den Grafiker auch nicht zu verurteilen und aber trotzdem noch irgendwie deinen Job zu Ende zu bekommen. Weil es ist dann immer so dieser schmale Grat, boah, ich habe jetzt eigentlich gar keine Lust mehr und ich will das Projekt auch gar nicht abschieben und ich will auch gar nicht an diesem Projekt irgendwie weiterarbeiten oder auch in Zukunft irgendwas für diese Agentur oder für den Designer machen, weil das ist ja grauenhaft.
Ich kann mir das so gut vorstellen, wie so während des Gesprächs deine Faust unterm Tisch zuckt. So.
Ja, so Aggressionsball habe ich dann immer was.
Genau. Sag noch einmal 2 Pixel nach links.
Ja. Ja. Und dann gibt es aber auch die Fraktion, diese, ich sag mal, ältere Generation von Designern, die Print echt gut sind, aber jetzt irgendwie für ihren alten Kunden, der irgendwie mit denen er schon verheiratet ist, nach 20, 30 Jahren als Screen Design umsetzt und du bekommst das Screen Design auf Vorlage vom DIN A4. Oh. Und das ist aber, und das gibt es immer noch. Und dann kriegst du so einen Vorschlag. Ich so, ja, okay, wie soll das denn responsive funktionieren? Wie responsive? Ja, auf dem Smartphone. Ja, da drehst du doch einfach das Blatt. Sag, wie, da dreh ich einfach das Blatt.
Oh Gott.
Und dann bist du wieder aber irgendwie so Lehrmeister, ja, im Moment, so funktioniert es nicht. Und dann tust du aber irgendwie versuchen, das Grafikdesign irgendwie ins Smartphone-Optik reinzuprügeln, aber hast dann wieder keine Vorgabe und sowas nervt dann teilweise. Also mich dann extrem, was dann irgendwo auch eine Challenge ist und der Kunde aber nicht zufrieden. Und du kannst dich, also ich kann mir dann meinen Namen nicht am Schluss hinsetzen und sagen, hey, das habe ich gemacht, mit gutem Gewissen auch abgeliefert, sondern ich habe es irgendwie abgeliefert, dass es irgendwie funktioniert. Und dann ist aber auch teilweise berechtigt, das muss ich aber dazu sagen, so zum Schutz von allen Grafikern, es ist auch teilweise berechtigt, wenn der Grafiker oder die Designer nochmal drüber geht und sagt, hey, pass mal auf, da hast du einen Schnitzer, da hast du einen Schnitzer. Also das ist die beste Methode, weil irgendwann, wenn du das die Webseite Tag ein, Tag aus siehst und sie hinprogrammierst, sehe ich zum Beispiel so Feinheiten, sehe ich dann gar nicht mehr.
Ja, ja, tatsächlich, ja. Es ist interessant, wir befinden uns da eigentlich so in zwei verschiedenen Bereichen oder Perspektiven, weil du bist jetzt so der tatsächlich die umsetzende Instanz jetzt auf der technischen Seite und du kommunizierst viel mit Designern und Kunden eigentlich gleichzeitig, so wie ich das verstanden habe. Mhm. Ich auf meiner Seite, ich bin ja als UI-UX-Designer in der Agentur tätig und wir entwickeln ja die Screen-Designs wirklich in High Fidelity, wie man es so nennt, und wirklich pixelgenau. Also das ist schon, da geht's um jeden einzelnen Pixel. Aber dann geht es auch darum, dieses Design an die Entwicklung weiterzugeben und es technisch umsetzen zu lassen und da halt auch den richtigen Workflow entstehen zu lassen, dass man richtig kommuniziert, dass man auch selbst bereits im Designprozess schon an das Technische denkt. Und ich glaube, wir haben da beide so ein paar Schnittmengen, wo wir sagen können, ja, da geht's uns genau gleich so. Und auch ich habe für, so als Designer, habe für meine Designfraktion ganz häufig so ein bisschen kritische Gedanken, weil ich halt so gewisse Verhaltensweisen oder gewisse Trends in der Denkweise immer wieder erkenne. Also ich beginne mal einfach nur damit, dass sich Designer in ihrer Gestaltungsblase oft sehr wohl fühlen und am liebsten da drin bleiben und gar nicht so sehr nach rechts und links schauen, weil es sehr viele gibt, und da zähle ich mich auch dazu, die sind halt einfach nur optisch veranlagt. Ich zum Beispiel, ich hasse alles, was Zahlen angeht. Ich hasse Code tatsächlich, weil das ist für mich einfach gleichzusetzen mit Zahlen und Mathematik und all dem, was damit zu tun hat. Und ich hasse das und ich kann das irgendwie nicht lernen, weil ich es auch nicht will. Und deswegen bin ich da auch sehr oft gefährdet gewesen, dass ich mich nur auf das Design beschränke und an so Entwicklungsthemen gar nicht so sehr denke, weil ich sage, ja, das muss ich nicht können und das brauche ich auch nicht. Und da schottet man sich sehr ab, muss man dazu sagen. Und das ist halt schlecht in dem Sinne, weil man immer wieder merkt, und ich habe es dann vor allem jetzt in meiner Tätigkeit gemerkt in der Agentur, wenn ich mich dann nicht zu einem gewissen Maß auch an das Technische wende und mich mit dem Technischen befasse, so wie zum Beispiel, wie schaut mein Design letzten Endes im Browser aus, dann werde ich mit Entwicklern nie auf den grünen Zweig kommen und werde nie dieselbe Sprache sprechen. Und dir wird es da, glaube ich, so zum gewissen Teil auch gehen, wenn du mit Designern zu tun hast, die beim Thema Frontend-Entwicklung zum Beispiel komplett aussteigen. Ist dir das schon passiert so in der Form?
Ja, die sind, ich würde es als beratungsresistent, würde ich so mal diese Designer so benennen. Also,
ja, genau.
Also wenn du jetzt sagst, völlig abgefahrenes Design, bin ich dabei, habe ich richtig Bock umzusetzen? Also so challenge-mäßig bin ich immer mit am Start, habe ich richtig Bock, was Neues zu kreieren und umzusetzen. Es muss aber quasi auch irgendwo für die Suchmaschine auch funktionieren und für die Technik, ja, dass es so im Einklang ist. Bin ich mit dabei. Wir hatten aber auch vor einem halben Jahr das Thema der Hausgrafiker oder für den Kunden der Hausgrafiker hat Design vorgestellt, und da haben wir gesagt, naja, es sieht vielleicht schon spannend aus, aber suchmaschinentechnisch ist das Ding halt der Super-GAU, da funktioniert ja gar nichts. Ja, das ist, Suchmaschinen sind nicht so wichtig. So, okay, kann man, so eine Aussage kann man bringen, ist aber vielleicht nicht so unbedingt sinnvoll, weil der Kunde ja eigentlich zusätzlich zu dieser Umsetzung eigentlich auch das große SEO-Paket gebucht hat. Also wäre es vielleicht cool, wenn wir das irgendwie mit einfließen lassen.
Da hätte auch gleich sagen können, so Umsatz ist nicht so wichtig.
Ja, genau, oder ja. Oder der Kunde kann gleich sein Geschäft, nachdem er quasi abgesegnet hat, kann er direkt zusperren, kann er auch sein. Und das sind halt dann quasi, wenn ich so Aussage höre und das aber dann begründe, also wenn ich sowas höre, versuche ich es dann erstmal zu verstehen, warum so eine Aussage tätig ist. Kann ja sein, dass es Unwissenheit ist. Dann versuche ich es aufzuklären, mehrere Faktoren irgendwo eine Rolle spielen, wie zum Beispiel hier alles, was im sichtbaren Bereich ist beim ersten Mal Aufruf, ist wichtig. Das sollte auch sehen sein und deswegen sollten auch gleich die Produkte oder die Leistungen von dem Kunden sichtbar sein. So, das ist die Anforderung, die ich irgendwo stelle. Ja, nee, ist nichts, also passt jetzt irgendwo auch nicht zum Design. Und dann sage ich, okay, das ist für mich dann Verbohrtheit. Und dann, das ist so dieses, wo du wieder gesagt hast, also nicht nach links oder rechts gucken. Und das ist, finde ich, essentiell zwischen Frontend-Entwicklung und Grafik oder Design. Das muss vorhanden sein. Es muss so eine konstruktive Kritik da sein, aber auch quasi Veränderungsmöglichkeiten bestehen. Weil sonst funktioniert das eine, funktioniert nicht mit dem anderen.
Ja, das stimmt.
Oder also letztendlich Online-Werbung funktioniert nicht mit Offline-Werbung. Also du musst beides miteinander kombinieren, um die größte Werbung irgendwie zu erzielen. Und das Gleiche finde ich auch für das Webdesign und für den Grafiker.
So mal ein bisschen eine kritischere Frage eingeworfen. Was glaubst du, wer ist jetzt oder wer soll die Führung da primär übernehmen? Ist es so, dass der Designer quasi anführt und sich der Entwickler nach dem Designer richtet oder denkst sogar andersrum?
Ich würde es von Anfang an, würde ich quasi die Leute für dieses Projekt an den Tisch bringen. Also immer auch wahrscheinlich immer wieder mit kleinen Schurz. Also ich hatte bis dato nur ein Projekt, was wirklich mega geil gelaufen ist. Das war am Anfang vorab der Kundentermin, wo ich dann quasi auch schon mit dabei war, wo der Grafiker dabei war und der Projektleiter. So, und dann wurden das besprochen, haben wir die Ideen, jeder hat für sich seine Ideen aufgeschrieben gehabt. Und dann wurde quasi in einem Kreativmeeting vorab, bevor überhaupt die Arbeit gestartet ist für diesen Kunden, wurde das erstmal quasi so, ja, ich habe mir das so und so vorgestellt, ist das denn überhaupt technisch denn so ohne weiteres möglich? Dann konnte ich sagen, ja, okay, ich kann nachvollziehen, ja, wäre möglich. Und dann ein SEO-Part noch mit on top, ja, funktioniert auch, okay. Und dann hast du quasi das erste Screen-Design, bevor du überhaupt dein Kunde ist, nochmal quasi abgestimmt mit dem Grafiker oder mit dem Designer, sagst, okay, das funktioniert, ja, okay. Oder daraufhin, hey, wir könnten noch eine folgende Funktion mit einbauen. Schau her, dann irgendwo ein Exempel rausgesucht, zum Beispiel, schau her, das ist so, was weiß ich, zum Beispiel jetzt ein Testimonial-Slider, dann kommt in der Grafik, ah, geil, diesen Ball hin und her spielen. Das ist, finde ich, den geilsten Workflow ever und da kommen auch die geilsten Sachen hinten heraus.
Ja, das stimmt. Also,
kann nicht jeder in seiner eigenen Bubble sitzen. Also man muss da quasi, deswegen finde ich es am besten, wenn der Grafiker am besten gegenüber von dir sitzt und du hier, und wenn irgendeine kurze Frage Abstimmung ist, dass man sich kurz zusammentrifft. Also was vor Corona eigentlich normal war, jetzt quasi jetzt nicht, aber so die kurzen Abstimmungswege, dann funktioniert es am besten. Und bis dato kann ich nur ein Projekt, könnte ich jetzt davon erzählen, wie das so gelaufen ist. Und das war halt gerade so dieser Workflow und das war am besten für mich.
Ja, ich habe auch so ein bisschen im Zuge der Recherche immer wieder mal die Aussagen aufgegriffen, dass diese Vor-Ort-Zusammenarbeit wirklich im selben Raum auch so wertvoll ist. Und da muss man halt jetzt auch wieder ein Stück dahin kommen, jetzt nach der ganzen Lockdown-Zeit und alles remote und so weiter. Das ist dann natürlich, ja, so mit Screensharing und Zoom-Meetings wesentlich schwieriger tatsächlich, ja. Was ich jetzt zum Beispiel in der Agentur auch gelernt habe, das war aber schon zu Projektmanager-Zeiten so, ich habe da wirklich das erste Mal kennengelernt oder so entdeckt, wie man mit Entwicklern eigentlich sprechen muss. So, und da habe ich auch gemerkt, dass die eigenen Vorstellungen, wie etwas auszusehen hat oder wie sich etwas verhalten muss, dass das in den meisten Fällen anderen nicht so klar ist, wie es einem selbst klar ist. Und Entwickler denken halt sehr oft total pragmatisch, also die denken sofort an den möglichst effizienten Prozess, wie man zur Lösung kommt. Und als Designer hat man manchmal so ein paar gedankliche Umwege und hat so gewisse zusätzliche Vorstellungen und die, wenn man nicht wirklich im Detail beschreibt, was genau passieren muss und was der User am Ende sehen soll und bedienen soll, dann setzt halt der Entwickler oder die Entwicklerin genau das um, damit die Funktion da ist. Aber rein designtechnisch oder vom Erlebnis her ist es dann vielleicht nicht das, was man sich erhofft oder was man geplant hat. Und deswegen ist es auch, finde ich, sehr, sehr wichtig, wie man seine Anforderungen kommuniziert. Gut, jetzt als Projektmanager eher so in Worten oder in, im gemeinsamen Gespräch im Design, aber in der Designerrolle eher so bei der Übergabe der Designs, dass man da auch drauf schaut, halt wirklich eine Dokumentation damit zu liefern und so diese einzelnen Abläufe, wie so eine Bedienoberfläche auszusehen und wie sie sich zu verhalten hat, dass man das möglichst visuell und möglichst klar darstellt. Weil einfach nur zu sagen so, ja, der Button soll sich so verhalten wie bei LinkedIn oder soll so ausschauen wie bei Amazon, so, das ist halt eine Info, mit der können Entwickler halt nichts anfangen. Und da finde ich, müssen sich Designer echt Gedanken machen und sich immer wieder darauf konzentrieren, ihre kommunikativen Fähigkeiten auszubauen.
Das, ja, aber letztendlich auch als Entwickler musst du ja quasi auch, also deswegen ist ja dieser Termin vor Ort so extrem, weil du kriegst ja die Leidenschaft von dem Designer mit. So, wenn der irgendwas erzählt, hey, ich habe mir das so und so vorgestellt und du kriegst es denn mit, dann ist es ja auch so eine zwischenmenschliche Ebene, die du quasi miteinander denn hast in dieser Zeit und den Spirit irgendwo mit einfangen kannst, unterbewusst auch, egal. Aber dann siehst du das und dann kommt einfach dieser Funke, dieses Sparkling kommt auf und dann kannst du miteinander einfach besser interagieren und agieren. Das ist eigentlich für mich der heilige Gral.
Das stimmt.
Das ist, wenn es da ist und quasi einer auf einer Ebene sind und beide Seiten sind irgendwo kritikfähig in der Form, also es gibt auch diese Möglichkeit, dass du dich einfach anzickst. Wenn du einen Kacktag hast, weil halt nichts funktioniert hast, dann zickst du dich an. Und dann hast du es aber auch schon zwischenmenschlich, dass du dir nicht mehr in die Augen sehen konntest. Das gibt es ja auch wieder. Mhm. Aber für mich ist es quasi, okay, heute wird angekackt, heute Abend geht jeder ins Bett und morgen früh fängt es einfach wieder von Null an, dann stellen wir die Uhr auf Null, entschuldigt man sich vielleicht, falls es entschuldigt sein muss, oder macht einfach weiter. Mhm. Aber ja, wie gesagt, das ist in letzter Zeit ist es nicht so. Also wie gesagt, bis dato alles erlebt, DIN A4-Blatt hier, das Screen-Design ausgedruckt. Und dann, wenn man auch irgendwie das Lineal an den Desktop hängt, sagt, was machst du denn jetzt? Ja, ich messe den Abstand. Wie, mit dem Lineal? Ja.
Oh, Wahnsinn, ja, da erlebst du wirklich durch die Bank alles Mögliche. Das ist ja Wahnsinn.
Es gibt ja auch keinen Standard. Also es gibt, egal von Agenturen oder es gibt ja auch keinen wirklichen Standard, der definiert ist. Und jetzt hier, du hattest es letztes Mal auch gepostet bei LinkedIn, Figma, Adobe, oder? Mhm. Also sehen wir, wo die Reise hingeht, würde ich mal sagen. Aber wobei Figma halt natürlich ein geiler Ansatz war. Und ich hatte von einer Kollegin, also auch Grafikerin, das Ganze in Zeppelin, heißt es, glaube ich, aufgebaut gehabt, wo ich einzelne Module quasi mir direkt in der Funktion angucken kann, was sie es durchgestylt hatte. Also jeden Zustand. Hover, aktiv, linked, besucht, nicht besucht. Das war schon, also richtig, richtig geil. Also das hatte ich bis dato noch gar nicht auf dem Schirm, dass es auch so solche Methoden gibt. Weil sonst hast du ja quasi einfach nur über Screen Design und dann ist es ja meistens die Datei, entweder kriege ich ja Figma-File oder Photoshop ist nicht mehr so aktuell dabei oder XD-Dateien. Mhm. Da sind ja teilweise Animationen an sich schon drin.
Ja, das stimmt. Bevor wir auf das Thema nochmal genauer eingehen, würde ich nochmal kurz einen Einspieler laufen lassen.
Gefällt dir der Podcast? Wenn ja, dann freut uns das riesig. Und noch mehr würden wir uns über dein Feedback freuen. Nutze doch bitte die Bewertungs- und Kommentarfunktion und schreib uns, was dir gefällt oder was wir noch besser machen können.
Bevor wir kurz auf die Tools eingehen, wo wir auch ganz, ganz viel drüber sprechen können, weil es einfach so coole Lösungen gibt, hast du jetzt diesen Trend noch mehr erlebt, sei es jetzt wegen Corona oder auch nicht, aber dieser Trend dahingehend, dass sich sowohl Kunden als auch vielleicht Designer immer weniger Zeit nehmen, um gewisse Themen zu kommunizieren, um die Übergaben richtig zu machen, damit halt das Ergebnis auch so aussieht, wie es gewünscht ist. Hast du da das Gefühl, dass da die Kommunikation eher abbricht mit der Zeit, dass alles immer hektischer wird, dass sich dass sich Leute nicht mehr so sehr darauf fokussieren, so hat mich der andere überhaupt verstanden oder möchte ich jetzt einfach nur meinen Wunsch dem anderen reindrücken und dann bin ich wieder raus und so. Was ist so dein Gefühl auf deiner Seite?
Also ich würde jetzt sagen, die Termine, diese Abstimmungstermine mit Videocall, Zoom, Google Hangout, was auch immer, haben zugenommen. Exorbitant haben sie zugenommen. Aber die sind überhaupt teilweise gar nicht effektiv. Also früher hast du das Telefon in die Hand genommen, hast gesagt, hey, hast du mal kurz Zeit oder so, mit dem Kunden zu telefonieren? Okay. Oder einen Termin vor Ort. Jetzt werden aber wegen jedem Bullshit, ich sag's jetzt aber so gerade raus, wegen dem Bullshit angerufen. Und dann hast du das quasi kurz gelöst. Und jetzt wird wirklich wegen jedem Bullshit irgendwie so ein kurzes Meeting einberufen, etc. Und das ist, reißt dich ja irgendwo auch, egal ob es kreativ ist oder programmiertechnisch, reißt dich ja irgendwann aus dem Workflow oder aus deinem Flow raus.
Ja.
Und die Termine sind teilweise so uneffizient, weil sie, jeder macht nebenher noch irgendwas anderes. Also E-Mails checken, Handy gucken, etc. Du hast zwar die Kamera arbeiten, aber du sitzt ja nicht face-to-face gegenüber, sondern es ist das digitale Medium. Also es ist nicht vergleichbar, finde ich, wie ein Termin vor Ort oder in einem Raum, wo alle zusammensitzen.
Ich würde
immer noch behaupten, dass jeder Termin, wo quasi face-to-face stattfindet, effektiver ist als Abstimmungstermine oder große Kundentermine über Videocall. Es ist ein gutes Medium, keine Frage. Und wenn sie geleitet werden, so, dann okay. Also Schuhfixes zum Beispiel mit dem SEO werden auch immer quasi Videocall gemacht, weil das einfach keinen Sinn macht, direkt irgendwie zum Kunden immer zu fahren. Aber bei so einem Projekt, finde ich, müssten zwangsläufige Pflichttermine irgendwie in der Form darstellen, dass keiner nebenher irgendwas anders macht.
Ja, das stimmt. Das ist so das gleiche Phänomen wie mit Sprachnachrichten. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst oder das auch so erlebst, aber ich finde Sprachnachrichten cool per se, weil ja, oft einmal will ich nicht alles tippen müssen auf dem Smartphone und dann mache ich halt kurze Sprachnachricht. Aber der große Nachteil ist, wenn du dir so mal von anderen auch Sprachnachrichten anhörst, die meisten verlieren sich dann so in irgendwelchen Gedanken und sagen dann das gleiche Füllwort dreimal hintereinander und sagen dann hinterher noch so ja, das war's eigentlich. Und dann sagen sie nochmal das, was sie vor zwei Sätzen gesagt haben und entschuldigen sich am Schluss vielleicht auch noch, dass die Sprachnachricht zu lang geworden ist. Also viele verlieren sich so in diesem Reden, wenn man sich nicht sieht, habe ich so das Gefühl. Und ich glaube, das findet auch bei Zoom-Meetings Anwendung. Also man ist eher dazu geneigt, um den heißen Brei rumzureden, anstatt einfach zum Punkt zu kommen und zu sagen, so, was braucht man denn jetzt? Also, und was ist das Ziel? So, was möchte ich denn, was dabei rauskommt aus unserem Meeting?
Ja, genau. Aber der Kunde, also ich würde es noch sagen, der Kunde tut teilweise dann auch irgendwo immer Geschichten erzählen, die eigentlich mich überhaupt nicht tangieren, die teilweise okay sind, sage ich mal, aber wenn du jetzt gerade irgendwie so einen Pitch hast, so ein Kick-Off-Termin, dann müssen die für mich eigentlich effektiv sein. Also es muss Ergebnis hinten dran stehen. Mhm. Und wenn ich erstmal eine halbe Stunde so Blabla habe, so, dann ist es okay, aber brauche ich eigentlich nicht, weil dann hätte ich entweder 5 Minuten, bevor man quasi anfängt, hast du kurz diese Zeit, oder hinten heraus kann man sich diese Zeit auch nehmen. Aber nicht, wenn jetzt der Workflow oder der Kick-Off-Termin stattfindet, dann muss der für mich 100% aktiv sein.
Das stimmt, ja. When Storytelling goes wrong.
Ja, ist so. Und dann, ja, ich war gestern hier mit meinem Kind beim Eisessen hier auf dem Marktplatz. Okay, können wir bitte das nächste Thema machen? Weil jetzt irgendwie, wir haben einen straffen Zeitplan, wir müssten eigentlich schon durchziehen. Ja, ich erzähle das noch kurz fertig und ja, das war schön. Kennst du das?
Ja, kenne ich tatsächlich auch. Also ich meine, ich verstehe die andere Seite da dann auch. Also man möchte dann vielleicht nicht immer direkt immer mit dem Geschäftlichen starten. Man möchte so ein bisschen normale Gespräche auch führen, so ein bisschen Smalltalk und um das Eis ein bisschen zu brechen, weil es ist ja alles immer Business genug. Also dann möchte man vielleicht so ein bisschen die Zeit auch nutzen, um über kleine alltägliche Dinge zu reden. Das verstehe ich dann auch, aber es geht halt oft einmal echt zu weit. Und manche, man glaubt es kaum, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber viele, wenn sie mitbekommen, dass man da jetzt ein Meeting ansetzt, was vielleicht jetzt für den einen nicht so wichtig ist, dann sehen sie das tatsächlich eher so als kleine Pause oder Auszeit und sagen so, hey, dann ziehen wir das Meeting mal so ein bisschen in die Länge, weil dann muss ich in der Zeit nichts tun und kann ein bisschen quatschen und ist aber trotzdem Arbeitszeit.
Genau. Ja. Wer da Böses denkt.
Ja, genau. Wir wollen niemandem was unterstellen, aber die Möglichkeit liegt da.
Ja, genau. Doch.
So, zum Thema Tools. Du hast das Thema Zeppelin und Figma angesprochen. Das sind so meine zentralen Tools, mit denen ich Tag für Tag zu tun habe. Und Zeppelin ist wirklich, wirklich cool. Also die Vorteile liegen da klar auf der Hand. Du hast da halt alle möglichen CSS-Properties schon bei deinen Komponenten dabei. Du kannst dir die Assets raussuchen, kannst sie direkt downloaden, kannst sie in deine Frontend-Entwicklung mit einbinden und so. Also das ist schon sehr cool. Das heißt, also so reine Screenshots oder Photoshop-Dateien oder so. Selbst Figma-Dateien, ja, hinterfrage ich tatsächlich ein bisschen, ob man das einem Entwickler aufbürden muss, weil Figma ja doch sehr designorientiert ist. Ich finde, man sollte Entwickler nicht so sehr zwingen müssen, dass sie sich mit dem Designumfeld beschäftigen. Ich meine, wer es will, gerne, aber man sollte es niemanden aufzwängen. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, wenn man die Figma-Screens in Richtung Zeppelin schiebt, weil Zeppelin ist auch sehr development-orientiert und da weiß man auch, okay, da fühlt sich Entwickler auch wohl, da hat er auch seine Tools zur Verfügung, die er auch dann tatsächlich braucht.
Ja, bin ich bei dir. Also wie gesagt, das hatte ich jetzt quasi in letzter Zeit zwei Projekte mit dem und ich bin mega dankbar, dass es so funktioniert, weil sonst immer Photoshop rausmessen, okay, was ist das für eine Farbe, oder bei Figma hast du dann die Farbe auch und bei XD auch. Und ja, aber es ist halt teilweise der Code, der halt beim Figma oder bei XD rauskommt, also ist ja grauenhaft.
Ja.
Und bei Zeppelin war das halt mega. Also ich habe nicht alles übernommen, aber ich sehe zumindest, okay, so ist das gedacht gewesen, alles klar. Dann kann ich so und so schreiben. Also mega. Und halt die ganzen Zustände und Animation, richtig, richtig nice. Also war ich echt happy.
Mhm. Ein Thema, was mich total beschäftigt hat, wo wir auch so ein bisschen in der Agentur bei uns so recht umfangreiche Brainstormings gemacht haben, weil wir genau das gleiche Thema haben. Wir wollen den Prozess zwischen Designer und Entwickler immer weiter optimieren. Und wir als Designer haben uns dann die Frage gestellt, wie können wir ohne jetzt wirklich Frontend-Development zu lernen in all seinen Facetten. Wie können wir möglichst viele Schritte den Entwicklern entgegenkommen, damit wir sie halt so früh wie möglich und so effizient wie möglich abholen. Und da ist uns ein Tool untergekommen, ich weiß nicht, ob du das kennst, das heißt Storybook. Das ist also der komplette komponentenbasierte Development-Ansatz. Heißt im Idealfall, baue ich oder designe meine Komponenten in Figma, nur mal optisch gesehen, übertrage sie dann in React Code oder auch Vue.js oder so, wie ich das halt haben möchte, und füge dann Storybook mit an. Das ist, also Storybook ist eine komplett React-basierte Umgebung, wo diese Komponenten dann tatsächlich auch vom Designer gebaut werden können und direkt im Browser aufrufbar und bedienbar sind, also wirklich interaktiv. Und wenn auch der Entwickler im Idealfall mit React zurechtkommt und das auch in seinem Umfeld mit einbauen kann, kann er sich halt die Komponenten da einfach rausziehen, hat den kompletten Code und kann das so verwerten und muss das halt nur noch entsprechend optimieren an bestimmten Stellen. Aber das ist ein mega spannendes Thema, wo ich mir persönlich so ein bisschen vorgenommen habe, dass ich mir das auch im Privaten aneigne, weil ich das super spannend finde, wenn du in der Lage bist, Komponenten zu bauen, damit du sie direkt auch im Browser bedienen kannst. Weil das gibt uns als Designer eine völlig neue Perspektive und verhindert so ein bisschen, dass wir gestalterisch in Ebenen vordringen, die dann letzten Endes gar nicht realistisch umsetzbar sind. Weil es der Browser nicht abbildet oder weil irgendwelche anderen Themen dazwischen funken. Und ja, so als kleiner Anhaltspunkt für Designerinnen und Designer, wenn man sich so ein bisschen mit dem Thema Frontend Development beschäftigen möchte und etwas lernen möchte, was auch Zukunft hat, meiner Meinung nach, dann sollte man mal in das Thema Storybook eintauchen?
Also ich hatte von dem Thema von einem anderthalb Jahren noch mal gehört, von dem Ansatz, aber das ist ja ein Modulansatz quasi, dass du das eigene Modulbibliothek baust. Aber das ist ja bei der Amis relativ. Aber bei uns, also zumindest bei mir, ist es noch nicht auf dem Schirm. Ich habe zwar darüber gelesen, ich finde den Ansatz an sich auch geil. Insgesamt diesen Modulansatz, dass du mit dem arbeiten kannst. Aber das ist ja quasi auch Step denn quasi hin zum Headless-CMS-System zum Beispiel. Ja, weißt du, dass du dann quasi einfach Track and Drop die fertigen Elemente reinziehst. Ich habe mir das quasi auch irgendwo mal notiert, dass ich mich damit auseinandersetzen möchte. Aber es ist quasi wie mit dem Screen Design. Also hast du in letzter Zeit irgendein geiles Design gemacht, wo nicht oben so ein Banner drin ist und ich kann es nicht mehr sehen. Also seit zig Jahren gibt es da keine irgendwie neue Entwicklung. Du siehst immer jede Website hat oben diesen fetten Hero oder Banner Bereich. Ich will es nicht mehr sehen.
Also du meinst so diese klassische Darstellung von einem Header-Menü und diesem Revolution-Slider und so?
Ja, das ist für mich so, okay, neues Design, cool, die Elemente. Fange ich meistens unten an zu scrollen, dann noch, nicht schon wieder, nein. Es ist so, jetzt der Ansatz Hamburger-Menü, okay, großflächige und verzichtet komplett auf das normale Menü und macht ein Hamburger-Menü. Erst wenn du draufklickst, siehst du das Menü. Finde ich cool. Entweder irgendwas Neues funktioniert oder funktioniert nicht, lassen wir dahingestellt. Aber dieses ewig große Video- oder Banner-Bereich-Thema ist es ja mittlerweile seit Jahren irgendwie so völlig ausgelutscht und da kommt irgendwie auch nichts Neues. Es ist so, wie soll ich sagen, wie so Mineralwasser, was du irgendwie schon 3 Tage am Bett hast stehen. So warm.
Bah, so abgestandenes, wo wahrscheinlich auch noch offen ist, damit der Staub reinkommt vom Zimmer.
Ja, genau, das ist richtig gut, schmeckt da, weißt du, noch husten muss. Cool, was war das jetzt? Fisch? Okay. Nee, aber da würde ich mir halt auch nochmal irgendwie so einen Flash nach vorne wünschen, dass du einfach mal irgendwie kreativ und mal einfach komplett in Frage gestellt. So Elon Musk-mäßig. Schreißen wir ab und tun es einfach komplett neu machen. Ist cool.
Was wäre denn so dein Ansatz, um einen Header oder einen Hero abzulösen? Oder wie könnte man den denn anders gestalten?
Naja, vielleicht, also ein Ansatz wäre zum Beispiel nicht 100%, sondern zum Beispiel 50% und nebendran hättest du zum Beispiel einen schönen Text. Ist jetzt zwar auch nicht die Meisterlösung, aber wenn mal was anderes, wo du dich einfach ein bisschen von der Masse abhebst. Aber es ist ja auch auf Kundenebene diese Sicht ist ja, es ist so wie so ein Standard. Ja, muss so sein. Dann sei ja, nee, eigentlich, also was versteht man unter Kreativität? Eigentlich muss es nicht sein. Kreativität oder auch quasi Webseiten, die funktionieren, müssen doch besser sein oder anders da als die vom Mitbewerber, um besser zu sein. Auffallen müssen sie im Endeffekt.
Ja, das stimmt. Also etwas, was ich bin ja also total im Online-Shop-Bereich drin und was ich total cool finde, ist, wenn Online-Shops im Browser dieses Look and Feel von Apps nachempfinden. Ist natürlich nicht immer so 1:1 möglich, aber es gibt schon Shops wie zum Beispiel Mammut, die haben einen total coolen Shop mit so einer Floating Navigation Bar unten, also unten orientiert statt oben dieses klassische. Und das finde ich halt zum Beispiel auch mega, weil das ist halt auch völlig nutzerorientiert so. Ich habe meinen Daumen ja unten und nicht oben. Im Safari-Browser habe ich mittlerweile auch die URL-Zeile unten und nicht oben. So, alles orientiert sich so ein bisschen nach unten. Warum sollte ich auch nicht die Navigationsleiste unten haben? Und das finde ich dann schon auch wieder frisch. Und das sind auch so Sachen, die sich nur ganz, ganz wenige trauen. Wahrscheinlich auch, weil die Entwicklung dahinter so aufwendig ist, weil es dann natürlich auch nicht jeder Kunde zahlen will, weil es vielleicht nicht jedes Shop-System erlaubt. Also da gibt es so ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, die den kreativen Ansatz dann wieder so ein bisschen eindämmen. Ist natürlich schade, aber zumindest immer wieder so diesen Ansatz mal geben, so hey, wäre das nicht eine Möglichkeit? Wollen wir nicht das mal ausprobieren? Das finde ich wichtig, dass man das immer beibehält. Auch wenn es vielleicht hinterher nicht so die gewünschten Resultate erzielt, aber zumindest immer diesen eigenen Ansporn haben, was Neues auszuprobieren.
Genau, aber genau das ist es ja. Und dann ist ja die Frage, ob es nicht funktioniert. Also wer kann das denn beurteilen? Also die Zahlen, die wir aktuell noch messen können, können es ja auch nicht in der Form mehr beurteilen. Es sind ja auch einfach 40-60% Traffic, den wir irgendwo nicht messen können. Ist ja so, wegen dem Datenschutz. Mhm. Und letztendlich, wenn es der Kunde, also Navigation unten finde ich mega geil. Also Jordi, kannst du direkt vorbeikommen, machen wir zusammen, finde ich auch einen geilen Ansatz. Weil es halt mal was anderes ist, als dieses Baukastensystem oben. Ja, okay, machen wir Banner, machen wir Navigation oben, schön. Gott sei Dank sind jetzt die seitlichen Navigationen weg. Okay, aber was hast du denn? Navigation drüber fahren, ausklappen, that's it. Auch nichts irgendwie mega neu fancy-mäßiges. Das ist, das war eigentlich am Anfang, sage ich mal, hat es mehr Kreativität gegeben. Und jetzt kannst du ja auch irgendwo bei TeamForest ein Template runterholen. Hast du mittlerweile, sehen auch alle gleich aus.
Ja, das stimmt. Das ist auch wirklich, wenn man sich auf so Inspirationsseiten begibt, wie Behance oder Dribbble oder so, es ist auch Wahnsinn, was da im User-Interface-Design-Bereich abgeht. Also gefühlt jeder designt im selben Stil mit abgerundeten Kanten, versucht halt so dieses Apple-Design nachzumachen oder irgendwas mit Glaseffekten. Farbverläufe sind jetzt wieder voll im Trend, Schatteneffekte, also dieses Neomorphism ist halt total in jetzt wieder. Ich meine, ich finde es auch cool, aber ich finde es bedenklich, dass jeder in die gleiche Schiene fährt und so diese Website-Designs immer dieses gleiche Schema haben, so wie du sagst. Also immer, man hat so das Gefühl, das ist wie mit den weißen Sneaker. Also schau in die Agenturen rein, jeder trägt weiße Sneaker mit Jeans und irgendeinem Hemd. So. Muss es sein. Also, das ist doch Wahnsinn.
Ja, das ist, ja.
Als gäbe es keine anderen Schuhe, so. Also.
Ich finde, mein Junge ist jetzt 12 und ich würde mal sagen, zwischen 12 und 16. Die laufen auch mit diesen fetten, klobigen Nike-Schuhen. Und ich sag mal, wie kann man das machen? Das sieht da aus, als ob du einen Lego-Baustein unten dran hast. Was ist das? Also, es ist ja cool, aber muss es denn irgendwo jeder tragen? Das ist echt wirklich, aber ja, es wird immer schlimmer. Es wird einfach immer schlimmer.
Als wäre irgendwie vor 10 Jahren in einen Lego-Stein gestiegen und hätte den aber nie entfernt. Der ist dann dran gewachsen und hat sich zum Schuh entwickelt oder so.
Ja. Ich verstehe es dann teilweise. Weißt, es ist ja okay, wenn man irgendwie ein Outfit, aber die haben die halt teilweise immer an. Und dann das Nächste, was ich halt auch nicht verstehe, aber das ist vielleicht auch, bin ich einfach auch zu alt oder stell mich zu alt, diese, gerade im Winter, diese Hochwasserhosen und dass du dann quasi die Knöchel siehst. Mhm. Weißt du, es muss ja kalt sein. Also mal ganz ehrlich, zieh dir bitte Socken an oder kauf dir längere Hosen. Was ist eigentlich los? Aber vielleicht ist es so, vielleicht muss es so sein, ich weiß es nicht. Also meine Generation ist es nicht.
Da muss ich direkt an die Nachricht vom Postillon denken. Michi wird es Bescheid wissen, Michi, wenn du das gerade hörst, die Postillon-Nachricht, wo irgendjemand Knöchelschals entwickelt hat. für dieses Szenario, wenn jemand Hochwasserhosen anhat, für den Winter gibt es eigene Schals, die du dir um die Knöchel bindest, damit es nicht zu kalt wird.
Aber bist du völlig bescheuert, aber okay. Aber ja.
Ja, es ist immer so ein Spiel. Aber ja, zurück zum Thema. Was letzten Endes immer die zentrale Rolle ist und ich glaube, was eigentlich so der Ansporn sein sollte, um Entwicklern entgegenzukommen und wo auch Entwickler den Designern entgegenkommen ist, dass man ja letzten Endes immer so ein gemeinsames Ziel hat, dass man Probleme löst, dass man Erfahrungen gemeinsam gestaltet. Ich in meiner Rolle mit dem Design, also mit dem optisch-ästhetischen und der Entwickler mit der Funktion. Und ich glaube, und da bin ich wirklich überzeugt, dass man halt wirklich weiter daran arbeiten muss, Wertschätzung zu zeigen für den Entwickler und der Entwickler auch Wertschätzung zeigen für den Designer. Weil ich versuche das immer wieder, mir im Klaren zu sein, ohne den Entwickler ist mein Design wertlos. Also so drastisch das klingt und ich möchte auch gar nicht irgendwie so diesen Arbeitsprozess schmälern, weil ich muss mich auch mit vielen ästhetischen Themen auseinandersetzen, die das Design hinten raus erlebbar machen. Aber wenn keiner da ist, der mir das Design so umsetzt, dann bleibt es halt einfach nur ein Entwurf und Benutzer am Ende der Schlange können es nicht benutzen und dann ist es für mich wertlos. Also ist halt so. Ja. Und es ist so ein kleiner Ansporn immer, dass ich mir immer so im Kopf behalte, behandle die Entwickler richtig, kommuniziere mit denen richtig, damit man auf einer Ebene sich befindet und nicht irgendwie so von oben herab so, ja, liebe Entwickler, bitte mach das mal so, wie ich das dir vorgegeben habe und ja, da nicht jedes Pixel bemängelt, sondern schau bitte, dass es so für den Browser und auch für das Smartphone funktioniert. Aber wenn du eine bessere Lösung hast, wie wir das lösen können, dann gerne. Also da auch immer bereit sein, Lösungen oder Ansätze von der anderen Seite anzunehmen, weil klar, wenn ich den Browser in- und auswendig kenne, dann kann ich viel besser beurteilen, ob das Design da funktioniert oder nicht. Und der Designer weiß das oft einmal nicht und deswegen ist da auch die Feedback-Kultur ganz wichtig.
Ja, genau, stimmt, bin ich bei dir. Also auf Augenhöhe miteinander reden, zumal gleich, alle sind auf der gleichen Ebene und dann halt miteinander anstatt gegeneinander, ja, bin ich bei dir. Würde ich so unterschreiben.
Vielleicht noch eine kurze Frage zum Schluss bezüglich Figma und Adobe. Wir haben eine Folge gemacht, Michael und ich, über das ganze Thema, wo wir das mal aufgeglaubt haben, so wie kann es da weitergehen und wie geht es da uns mit dieser Entwicklung? Berührt dich das auch in irgendeinem Bereich oder sagst, ist mir jetzt eigentlich wurscht?
Also meine persönliche Wahrnehmung ist halt ja klar, schon wieder ist einer aufgekauft worden, da war wieder das Geld spannender als quasi das Projekt an sich. Man kann es aber auch nicht finanziell wahrscheinlich auch nicht sagen, okay, hätte ich jetzt nicht gemacht, wahrscheinlich hätte ich das Gleiche gemacht, wenn ich in der Situation gewesen wäre. Ich finde es halt wieder schade. Das ist eigentlich ein geiler Ansatz von Figma, deswegen war er ja so, ist es eigentlich ein Konkurrenzprodukt gewesen, dass es jetzt einfach aufgekauft wird und früher oder später wird es einfach in die Adobe Cloud, was auch immer, mit integriert und deswegen ist es eigentlich tot, auf lange Sicht. Also festen Überzeugung, weil ich glaube nicht, dass Adobe das irgendwie hängen lässt. Deswegen ja, Alternative wieder suchen. Das ist also ja meine persönliche Meinung.
Ja, ich kann es mir auch ganz schwer vorstellen, dass Adobe da Figma in einem separaten Bereich lässt. Sie haben zwar versucht, so ganz am Anfang die Wogen ein bisschen zu glätten und haben gesagt, ja, der CEO von Figma, der ist noch in seiner Rolle und der entscheidet auch immer noch autonom, aber für mich ist es einfach nur Beruhigungsmechanismus gewesen. Also ich glaube auch, so wie du sagst, irgendwann wird es Teil der Adobe-Umgebung sein. Ich hoffe halt inständig, dass so diese Figma-Mentalität, sich eng an die Community zu halten und da auch die Lösungen zu erarbeiten, dass sich das beibehält. Weil das Schlimmste wäre natürlich, dass diese Adobe-Mentalität auch auf Figma umschlägt, dass man eigentlich immer so in die falsche Richtung geht und irgendwie nur noch künstliche Intelligenz im Kopf hat und sonst nichts. Das würde ich schade finden. Auf der anderen Seite wäre es super, super spannend, wenn ich mit Figma auch irgendwann Printfunktionen nutzen könnte oder zumindest sagen könnte, ich bin in meinem Figma-Design, wähle ein Bild an und sage, bearbeiten in Photoshop oder sowas. Also okay, solche Kollaborationsmöglichkeiten, das wäre halt mega cool. Aber ja, das andere so mit Übernahme eines Konzerns und vielleicht sogar das Preismodell ähnlich dann wie bei Adobe, also das finde ich schon auch sehr kritisch, muss ich sagen.
Ja. Aber wenn du jetzt weiter denkst, überleg mal, du hast jetzt hier, also wenn du jetzt von uns aus gehst, du kriegst dann Batzen Kohle, Cash ohne Ende. Strengst du dich denn auch an? Nee, eigentlich nicht, weil du das eigentlich schon hast. Also, oder? Also mal ganz ehrlich, also würdest du von heute auf morgen im Lotto gewinnen, würdest du das heute noch machen, was du machen würdest? Das heißt ja nicht umsonst Geld verdirbte Charakter, weil ja dementsprechend, klar, du kannst dir mehr leisten, du musst auf gar nichts mehr achten und deswegen, also und da ist es halt quasi, du lebst ja deine Leidenschaft, so wie wir auch quasi immer wieder in unserem Showfixes irgendwie so haben. Das ist ja das, was du machst, was dich auch ausmacht, dein Job, warum du liebst, Leidenschaft steckt dahinter. Aber wenn du dann einfach Cash hast ohne Ende, warum musst du dich nur anstrengen? Also das ist die Intention, die ich dahinter sehe. Aber ich wäre positiv überrascht, wenn es anders wäre.
Ja, das stimmt. Dennis, war eine coole Folge heute. Also war ein tolles Gespräch, wie ich finde. mega wichtiges Thema. Also das kann man gar nicht oft genug betonen. Hättest du vielleicht so für dich einen abschließenden Gedanken, wo du sagst, genau das sollte man sich jetzt aus dieser Folge mitnehmen?
Miteinander anstatt gegeneinander. Versus Fazit für mich.
Damit ist alles gesagt, Dennis. Ich glaube, du hast es perfekt auf den Punkt gebracht. Ich würde sagen, starten wir in den Tag rein. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal, Dennis.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.